Hi und herzlich willkommen zu Finanziell, dem neuen Finanzpodcast für Frauen, die aktiv ihr Vermögen aufbauen wollen, auch mit kleinem Gehalt. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Meine Gästinnen und ich wollen in dieser Podcast-Folge über Diversifikation sprechen. Was das eigentlich ist, wie man sie behält und was Diversifikation für meine Gästinnen selbst bedeutet. Die Expertin dieser Folge ist Lisa Osada. Sie ist gelernte IT-lerin, arbeitet inzwischen als Content Director und betreibt unter dem Namen Aktiengramm einen Finanzblog und einen Instagram-Kanal zu den Themen Aktien, Dividenden, Börsen und persönliche Finanzen. Und dann liefern Astrid Zebe und Daniela Meyer, das sind die Chefredakteurinnen vom Finanziellen Magazin, noch wieder ihre ganz persönlichen Insights in ihrer Audiokolumne und die Top-Tipps, die wir gemeinsam gesammelt haben zu diesem Thema. Los geht's! Unser Partner in dieser Folge ist Vanguard Invest. Bei Vanguard bist du Teil einer globalen Community von über 30 Millionen AnlegerInnen, die mit langfristiger Geldanlage ihre Ziele und Träume verfolgen. Egal, ob du für dein Eigenheim, das Studium deiner Kinder oder einen komfortablen Ruhestand ganz nach deinen Vorstellungen zurücklegst. Vanguard unterstützt bereits seit 1975 Menschen wie dich dabei, finanzielle Ziele zu erreichen. Wie das geht? Mit kostengünstigen und unkomplizierten Anlagelösungen. Unter www.vanguard-invest.de erfährst du mehr dazu. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Mit diesem Satz habe ich vor einigen Jahren verstanden, was Diversifikation bedeutet. Aber sind zwei Eier in zwei Körben schon ausreichend diversifiziert? Oder brauche ich eher 10 Körbe und nicht nur Hühnereier, sondern auch Straußeneier? Mein etwas krudes Beispiel soll zeigen, dass Diversifikation auf zwei Ebenen funktioniert, nämlich zwischen den Anlageklassen und innerhalb der Anlageklassen. Anlageklassen reagieren nämlich unterschiedlich auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wenn Kapital aus einer Anlageklasse abfließt, fließt es oft in eine andere Anlageklasse hinein. Das heißt ja auch, Verlierer von heute sind die Gewinner von morgen. Deshalb ist es wichtig, dass eine Diversifikation zwischen den Assetklassen stattfindet. Welche Asset- oder Anlageklassen gibt es nochmal? Aktien, Anleihen, Immobilien, Währungen, Rohstoffe oder Gegenstände mit Sammlerwert, wie zum Beispiel Kunst, Autos oder Handtaschen. Und zu der Diversifikation innerhalb einer Anlageklasse, zum Beispiel Aktien, wo beginnt da die Diversifikation? Man sagt, habe ich jetzt viel mehr gelesen, dass ein Portfolio mindestens 30 Einzeltitel umfassen sollte. Das ist so eine Faustregel. Und damit sind die meisten ETFs, die ja auch Aktien abbilden, an sich schon sehr gut diversifiziert, weil sie Indizes abbilden, die mehr als 30 Positionen haben. Aber auch hier muss man aufpassen, dass ETFs eben auch geografisch und über Branchen hinweg gestreut sind. Die Finanzmärkte einzelner Länder und Regionen steigen und fallen zu den jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten. Und anstatt nur auf den deutschen oder amerikanischen Markt zu setzen, sollte man auf eine Risikostreuung auf eben verschiedene Länder und Regionen weltweit setzen. So sichert man sich ab gegen volkswirtschaftliche Verwerfungen, gegen Naturkatastrophen oder andere Krisen, von denen unsere Zeit ja nun mal geprägt ist. Es ist außerdem empfehlenswert, in verschiedene Branchen zu investieren. Ich finde, die Grenzen zwischen Branchen sind zwar fließend, aber wer eben nur in erneuerbare Energien oder nur in Tech investiert, je nachdem, ob das jetzt eine Branche oder mehrere Branchen sind, ganz nach Definition, hat eben so oder so ein Risiko. Und in manchen Anlageklassen trifft der Begriff Branchen zwar nicht so ganz zu, aber die Idee bleibt die gleiche. Bei Anleihen zum Beispiel bedeutet das eine Streuung über Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder sonstige Schuldverschreibungen. Auch hier sollte man darauf achten, dass man eben geografisch streut und mit unterschiedlichen Laufzeiten arbeitet. Und tatsächlich gibt es zu diesen Gedanken, zu Diversifikation, sogar eine wissenschaftliche Theorie bzw. eine Formel, nämlich die Portfoliotheorie von dem US-amerikanischen Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger Harry Markowitz. In den 50ern entwickelte er diese Portfoliotheorie und brachte damals erstmals einen theoretischen Nachweis über die positive Auswirkung von Diversifikation auf Risiko und Rendite eines Gesamtportfolios. Er sagt also, man kann Rendite und Risiko optimieren, wenn man ausgewogen streut. Denn weil die Risiken der Einzelanlagen verschieden sind, werden sie im gesamten Portfolio geringer. Als Einflussfaktor ist dabei die Korrelation wichtig, also eine Streuung über Anlagen und Anlageklassen, die nicht miteinander korrelieren. Ziel dieser Portfoliotheorie ist es, Handlungsanweisungen zur bestmöglichen Kombination von Anlagen für ein optimales Portfolio zu geben. Markowitz bekam für diese Theorie übrigens den Nobelpreis. Gleichzeitig gab es aber schon ein paar Jahre nach der Veröffentlichung Kritik. Zum einen basiert diese Theorie auf der Annahme, dass wir Menschen als Homo economicus ganz rationale Entscheidungen treffen. Und wir alle wissen, dass das, wie wir uns an der Börse und mit unseren Investments entscheiden, nicht wirklich Homo economicus, sondern vielleicht eher von Gefühlen und Ängsten beeinflusst ist. Und diese Theorie versucht, die Zukunft abzubilden. Aber niemand kennt die Zukunft und niemand weiß, welche Einflussfaktoren es vielleicht noch gibt, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen, die deshalb auch in dieser Theorie gar nicht abgebildet sein können. Weitere Details und die vielen genauen Formeln erspare ich euch und ihr braucht doch überhaupt nicht zu glauben, dass ich solche Formeln auch nur ansatzweise nachvollziehen kann. Ich finde es aber super spannend, wie mathematisch-wissenschaftlich so etwas wie Diversifikation begründet und erklärt werden kann. Und übrigens arbeiten auch einige Robo-Advisor auf Basis dieser Theorie. Auch das finde ich spannend. Meine Gästin in dieser Podcast-Folge, Lisa Osada, investiert sehr viel in Einzelaktien und wählt diese super bewusst und strategisch aus. Lasst uns deshalb doch mal in das Interview reinhören, wie sie mit dem Thema Diversifikation umgeht. Hi Lisa, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hi und danke für die Einladung.
Wann hast du dich dazu entschieden, aktiv Vermögensaufbau zu machen und dich so richtig mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen?
Ja, das klingt immer so schön, wenn ich erzähle, dass ich schon mit 19 sozusagen am Aktienmarkt gestartet bin. Allerdings war das damals nicht unbedingt, dass ich jetzt aktiv mich entschieden habe, jetzt Vermögensaufbau zu machen, sondern eher ein bisschen zufällig tatsächlich auch, weil ich damals meine Ausbildung gestartet habe und da Mitarbeiteraktienmöglichkeiten hatte. Und genau so war dann der Anfang und dann gab es kurz später die erste Dividende und das war dann so ein bisschen der Anreiz für mich, mich weiter damit zu beschäftigen. Und ja, so richtig der Fokus auf Vermögensaufbau war das am Anfang noch nicht. Das hat sich dann eher so über die Jahre entwickelt.
Aber ja, eigentlich ein ganz guter Weg, um so rangeführt zu werden, ne? Weil ich meine, sowas wie eine Dividende ist wenigstens mal was, also nicht haptisch, aber was, wo man irgendwie so ein bisschen, ja genau, richtig, wo man auf einmal zumindest schnallt, wie das Ganze passiert. Also eigentlich gar nicht so verkehrt, darüber einzusteigen. Wie sieht denn dein Portfolio inzwischen aus? In welche Assetklassen und so, in was investierst du?
Also ich bin eigentlich fast 100% in Aktien investiert, also sowohl über Einzelaktien, das ist auch der größte Teil, als auch über ETFs. Mhm. Die Verteilung ist so ungefähr, ja, vielleicht 75% Einzelaktien, 60 bis 75 so rum. Und der ETF-Anteil macht quasi den Rest aus, wobei ich da ein bisschen mehr das noch angleichen möchte. Also vielleicht eher so 60%, 40%, einfach auch wegen der enormen Vorteile, die ETFs nun mal auch bieten und auch aus dem Grund, dass man da einfach weniger Zeit für braucht als für das ganze Pflegen, Verwalten und Einzelaktien einfach, ja, sind einfach ein ganz anderes Level, sag ich mal. Und genau da möchte ich das ein bisschen mehr angleichen noch.
Würdest du sagen, dass du diversifiziert aufgestellt bist?
Ja, auf jeden Fall. Also da achte ich auch mittlerweile drauf. Also das ist zum Beispiel auch was ich so aus meinen Anfängen oder aus der Vergangenheit dann gelernt habe, weil früher zum Beispiel, als ich mit Aktien überhaupt in Berührung kam, da habe ich erstmal die ersten 2 Jahre nur in Deutschland investiert, also nur in deutsche Unternehmen, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, okay, ich könnte auch amerikanische Aktien kaufen. So, das war, ich weiß nicht, damals gab es auch noch nicht so, ja, so auf Social Media was dazu oder wirklich jetzt Inhalte, wo ich mich angesprochen gefühlt hätte so. Und das hat sich dann auch alles erst so entwickelt. Und genau, also mittlerweile oder auch durch eigene Fehler, die man vielleicht gemacht hat in der Vergangenheit, ist mir dann auch bewusst geworden, das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, dass man auch über die Grenzen des eigenen Landes sozusagen mal hinausgeht. Und genau so bin ich da mittlerweile, ja, gut aufgestellt, würde ich sagen. Also ich nutze da auch ein Programm oder ein Tool, was mir dann zeigt, wie ist die Verteilung in welchen Ländern und so weiter. Und da schaue ich dann, dass ich jetzt nicht 80% in den USA bin zum Beispiel, sondern dass aufteile, ja.
Okay, von dem Programm, von dem Tool musst du ein bisschen mehr erzählen. Das klingt ja total spannend.
Ja, das ist ein Programm oder ein Tool zum Portfolio-Tracking. Also das heißt Parkett. Das ist auch ein Startup und ich arbeite tatsächlich auch jetzt seit einem Monat da. Also ich habe auch vor kurzem meinen Job gewechselt und bin ursprünglich über Aktiengramm und über dieses ganze Finanzblogger-Leben sozusagen mit Parkett in Berührung gekommen. Also auch schon vor 2 Jahren, damals hießen die noch Trezor One. Und die sind im Prinzip das Online-Tool, wo du dein ganzes Portfolio mit abbilden kannst. Und da siehst du dann super gut, okay, wie sind die Branchen aufgeteilt? Welche Sektoren hast du im Depot? Und auch, wie ist die Allokation von einzelnen Wertpapieren? Also beispielsweise ist mein ganzes Kapital zu 10% vielleicht in Apple investiert, was dann nicht so gut wäre. Und ja. So kann man das dann quasi ja einfach sehr schnell und sehr einfach sehen und natürlich auch verbessern, optimieren, wenn man jetzt sieht, dass man irgendwelche riesen Klumpen, sag ich mal, im Depot hat, um das dann ja zu verbessern sozusagen.
Ja, sag mal, wie viele Einzelaktien hast du?
Ich habe aktuell 84 tatsächlich.
Und also wie behältst du da den Überblick? Ist das dafür auch das Tool sozusagen da?
Genau, das ist ein großer Punkt auf jeden Fall. Und ich versuche auch dann wirklich mir zu jedem Unternehmen so, ja, ich sag mal, einfach eine Word-Datei anzulegen, wo ich reinschreibe, warum habe ich die gekauft, was machen die, wie verdienen die ihr Geld und so dieses ganze, ja, den Investment Case, sagt man immer, also der Grund, warum ich das Unternehmen gekauft habe. Und da ist es dann auch, ja, also das ist auch super zeitaufwendig, muss man auch sagen, dass man sich wirklich dann auch damit beschäftigt, okay, wie sehen die Zahlen aus, was steht in der Bilanz, wie ist die Unternehmensführung aufgestellt, wie sind meine Überlegungen über die Zukunft des Unternehmens und all das kommt dann quasi in das Dokument rein und das wiederum gibt mir dann quasi diese, ja, zum einen den Spaß an dem Thema und zum anderen auch so dieses, den Blick oder den Überblick behalten, genau, und natürlich durch so das Abbilden in Parkett, dass ich da einfach sehe, wie entwickeln sich die Investitionen über die Zeiträume dann.
Ja, wie entscheidest du denn, in welche Aktien du investierst? Also was sind da deine Kriterien?
Also zum Ersten auf jeden Fall das Wichtigste, dass man versteht, was ist das, was macht das Unternehmen, wie funktioniert das Geschäftsmodell, wie wird das Geld verdient, zum Beispiel auch, wenn jetzt Dividenden auszahlen, ob sie sich die Dividende überhaupt nachhaltig auch leisten können. Das ist dann auch nochmal so ein Fokus, also wenn es um Dividendentitel geht. Aber das ist im Prinzip so dieses ganze Zusammenspiel aus den Kennzahlen, den fundamentalen Daten. Dann nutze ich auch Screening-Tools beispielsweise, die mir quasi schon ja die Vorauswahl treffen können, wo ich dann meine Kriterien einstelle. Genau, und das ist dann so dieses allumfassende Thema. Also das dauert dann auch wirklich länger, bis ich da mich entscheide, was zu kaufen. Und generell mache ich das auch oft einfach über Sparpläne tatsächlich. Also dass ich mich einfach entscheide, eine neue Aktie im Sparplan sozusagen aufzunehmen und die wird dann ab dem nächsten Monat monatlich bespart, genau.
Ja, okay. Ja, es ist aber schon, also du verfolgst einfach wirklich sozusagen den Ansatz, man sollte verstanden haben, in was man investiert und das, also machst du ja auch ganz schön intensiv, wie sich das jetzt anhört.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch wirklich, ist fast wie ein Hobby irgendwie für mich, muss ich sagen. Also das macht mir auch einfach super viel Spaß, so mich damit zu beschäftigen und auch so, ja, auch so über Aktiengramm tatsächlich auch Leute kennenzulernen, die einfach auch so in dem Thema sind. Das ist für mich halt auch so, ja, richtig toll einfach, dass man da Menschen kennenlernt, die zum Beispiel auch, weiß nicht, professionelle Aktienanalysen zum Beispiel machen oder einfach auch so ganz tiefe Einblicke haben in Unternehmen und das dann teilen und man da dann ja, sich drüber unterhalten kann und vielleicht auch neue Ideen findet. Das ist schon ziemlich cool, ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube so, deine Instagram-Bubble, die sich mit dem Finanzthema beschäftigt, ist nochmal so anders als meine, weil die halt so aktiv sich mit den Einzelaktien beschäftigt und also so professionell da drin ist. Deshalb finde ich es immer total spannend, so zu gucken, mit was du dich beschäftigst und mit welchen Kennzahlen du dich alles auseinandersetzt und auch wie wichtig das Dividendenthema sozusagen ist und so. Kannst du einmal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Also wieso du in Dividendenunternehmen oder Dividendenaktien investierst?
Das ist tatsächlich auch schon fast, ja, eigentlich seit Anfang an. Also es war zum einen so der initiale Auslöser für mich damals, mich damit zu beschäftigen, weil ich eben diese Dividende damals bekommen habe. Das waren 6 Euro, also das war jetzt nicht die Welt, aber trotzdem war es für mich einfach so der Einstieg in das ganze Thema. Und dann ist es einfach für mich bis heute so eine sehr große Motivation, dass ich sehe, okay, also beispielsweise hatte ich immer so eine große Excel-Datei, wo ich mir dann jeden Monat rein notiert habe, wie viele Dividenden ich von welchen Unternehmen bekommen habe, wie viel ist es dann in der Monatssumme und wie steigert sich das über die Jahre. Und das läuft halt heute dann quasi online, so dieses Abbilden. Aber das ist einfach so für mich diese schöne Motivation zu sehen, wie sich das auch schon über 10 Jahre entwickelt hat, die ich jetzt dabei bin sozusagen. Also wie man aus ganz kleinen Sparbeträgen am Anfang wirklich dann was sich aufbauen kann und ja jetzt monatlich so im Durchschnitt, also es gibt natürlich Monate, da ist es, sind es groß, also über 1000 Euro zum Beispiel als Betrag oder auch andere sind es 200 oder 300 Euro, die ich an Dividenden bekomme und da habe ich dann einfach so diesen Anreiz, ich möchte das Vorjahr von mir selbst sozusagen übertreffen oder ich möchte das toppen und ja, das ist halt, kann man schon fast wie einen Minijob sozusagen sehen an Geld, was man verdienen kann über die Dividenden, dadurch, dass man eben das Geld investiert. Und das motiviert mich einfach ungemein, muss ich sagen. Und ich glaube, ohne Dividenden hätte ich auch nie im Leben so viel investiert und auch nie so diese Kontinuität gehabt. Also das ist einfach, ist natürlich psychologisch einfach. Also man könnte natürlich auch nur in Unternehmen oder ETFs investieren, die nichts ausschütten. Wäre vielleicht auch gut vom Zinseszinseffekt, dass man da nochmal mehr von hat, aber mich motiviert das einfach mehr. Also da bin ich einfach genau auf der Seite.
Und du machst dich dadurch ja auch unabhängiger von deiner Erwerbsarbeit, ne? Weil du sozusagen, also es ist ja auch, ich weiß gar nicht, ist es ein passives Einkommen, je nachdem, wie viel Arbeit man reinsteckt, aber es ist zumindest.
Also man kann sich das auch sehr passiv gestalten. Also man könnte zum Beispiel das ja auch mit ETFs zum Beispiel machen, die ausschüttend sind, dass man da einfach die Ausschüttungen hat. Und da hätte man sogar noch eventuell steuerlich diesen Vorteil mit der Teilfreistellung. Das ist noch was, was da ganz interessant ist. Das muss man jetzt auch nicht machen, wie ich das mache. Also, dass ich wirklich so auf die Dividendenkriterien achte oder einzelne Unternehmen raussuche, sondern man kann es durchaus auch mit weltweit aufgestellten ETFs machen, die halt auch ausschütten. Und da gibt es durchaus sehr, sehr gute Produkte, die man da auch wählen kann, ohne diese enorm große Zeit dann wirklich da rein zu investieren.
Ja, ich habe jetzt in einem anderen Podcast, in dem du zu Gast warst, gehört, dass du auch auf Hauptversammlungen gehst von Unternehmen, in die du investierst. Das habe ich gerade nochmal das Gefühl, das ist so Geld zum Anfassen oder dann wird so eine Investition auf einmal so sichtbar. Was machst du da? Also wie sind diese Veranstaltungen? Was machst du da? Sprichst du mit anderen? Wie ist das so?
Ja, es ist ganz verschieden, was man da so erlebt. Also da vielleicht auch nochmal auf meinen Anfang zurückzukommen. Ich hatte damals quasi zuerst die andere Perspektive, nämlich als Azubi oder Mitarbeiter bei einem börsennotierten Unternehmen, wo ich dann bei der Hauptversammlung quasi ja einen Job hatte sozusagen. Also wo ich dann da, ich bin Fachinformatikerin gelernt und habe dann halt in der IT da quasi gearbeitet. Also wir haben dann die Laptops aufgebaut für die spätere Rede und so weiter und habe dann einfach diese andere Seite zuerst gesehen und da irgendwie so auch das Interesse dann behalten oder entwickelt, dass ich später mal dachte, als ich nicht mehr bei der Firma war, ich möchte mir das jetzt mal aus Aktionärsperspektive anschauen.
Okay,
und so kam das dann irgendwie. Und ich muss auch sagen, bisher hatte ich da echt immer gute Veranstaltungen. Also jetzt nie so dieses, was man manchmal so in den Medien hört, dass sich da geprügelt wird um irgendwelches Essen und so oder solche, weiß nicht, so ewig lange, langweilige Veranstaltungen. Das hatte ich jetzt absolut noch gar nicht. Also bisher waren die immer alle super interessant für mich. Und ja, da ergibt sich immer irgendwas. Also entweder man unterhält sich mit den anderen Aktionären, die da sind, oder man nimmt irgendwas mit aus dem Vortrag vielleicht, wo man später nochmal recherchieren möchte. Oder ja, vielleicht auch ist man auf einmal gar nicht mehr überzeugt vom Unternehmen. Kann auch passieren. Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber könnte durchaus sein. Und man hat eben auch diese Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. Also man kann wirklich sagen, ich möchte jetzt quasi dem Vorstand eine Frage stellen oder ich möchte dem CEO eine Frage stellen und dann kannst du das da eben machen. Also, und die müssen dir antworten. Das ist halt auch.
Das ist schon crazy.
Ja, genau.
Richtig gut. Also wann hat man die Chance, wie du sagst? Mhm. Total gut. Planst du noch in andere Anlageklassen zu investieren? Also sagst du sozusagen über Anlageklassen hinweg, willst du dein Risiko auch noch weiter verteilen, dich anders aufstellen?
Ja, ich finde das Thema Immobilien immer relativ spannend, muss ich sagen. Also das hat mich auch ein bisschen so mitgerissen, so dieses Thema, als jetzt gerade die Zinsen noch niedrig waren, so dass man hätte da gut einen Kredit machen können und so weiter. Das ist ein Thema, was ich sehr interessant finde, aber bisher habe ich da noch nicht so den Einstieg gefunden. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich da wirklich so dieses klassische, ich kaufe was und vermiete es, oder ob ich lieber ja dann doch Team Eigenheim sozusagen bin, auch wenn das vielleicht finanziell nicht die beste Entscheidung ist, die man machen kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr interessiert. Aber da, ja, da braucht man natürlich auch super viel Zeit. Und da habe ich bisher jetzt noch keinen aktiven Schritt dann weiter gemacht in dem Bereich. Ja, aber das wäre auf jeden Fall ein Thema, wo ich noch großes Interesse dran habe, auf jeden Fall.
Ja. Hast du zum Abschluss vielleicht noch Tipps für Frauen, die sagen, sie möchten auch mehr in Einzelaktien investieren? Wie nähert man sich dem Thema am besten?
Also für mich persönlich muss ich sagen, ist es schon so über das Interesse erstmal ein guter Einstieg, denke ich. Also dass man wirklich ja vielleicht ein Unternehmen findet, was man sowieso aus seinem Alltag kennt oder was man sowieso sehr mag, vielleicht von den Produkten her. Und dann heißt es natürlich nicht, dass es auch ein gutes Unternehmen ist, aber so kann man vielleicht mal anfangen. Oder auch der klassische Spaziergang durch die Stadt, wo man einfach mal schaut, ja, okay, hier ist ein Unternehmen, da ist ein Unternehmen, hier ist das Starbucks-Café, der McDonald's. Und so, es gibt ja gefühlt an jeder Ecke ein börsennotiertes Unternehmen, oder auch die ganzen Autos, die man sieht, das sind ja alles quasi, oder oft sind das dann eben einfach wirklich Aktiengesellschaften. Und das ist, denke ich, vielleicht eine Möglichkeit, wo man gut dieses Verständnis entwickeln kann. Und dann würde ich tatsächlich sagen, also einfach mal starten mit kleinen Beträgen vielleicht, also wirklich mit Sparplänen, wenn man sich dann informiert hat oder was für sich herausgefunden hat. Weil ich denke, dass man sowieso nicht alle Fehler vermeiden kann. Also man lernt einfach viel auch über Fehler tatsächlich. Und das ist bei mir nicht anders. Also wenn ich überlege, wie viele schlechte Entscheidungen ich da getroffen habe an der Börse schon. Ja. Das Wichtige ist, glaube ich, dann wirklich, dass man jetzt nicht ja so alles auf eine Karte setzen will, oder dass man sich vorher auch bewusst wird, möchte man spekulieren oder möchte man investieren? Also wie ist der Anlagehorizont, diese ganzen Themen? Und ja, dann denke ich, kann man das als Einstieg vielleicht wirklich nehmen mit was man vielleicht kennt und denkt zu verstehen, und da dann einfach vergleichen, okay, was für Produkte oder welche Unternehmen sind da vielleicht Konkurrenz von dem Unternehmen, was mir jetzt gefällt, und darüber vielleicht den Einstieg, ja.
Ja, eben. Also da auch wieder der Hinweis sozusagen, all das, was man kauft in seinem Alltag, ist ja auch eine Investmententscheidung. Dadurch investiert man ja auch im Unternehmen. Und wenn man jetzt, wir haben gerade über unsere Laptops geredet, immer nur Apples hat zu Hause, MacBooks, dann kann man ja auch da sozusagen den Schritt weiterdenken. Ich danke dir für das Interview und für deine Insights.
Ja, gerne, und danke für die Einladung.
In diesem Podcast erzähle ja nicht nur ich von meinen Erfahrungen, sondern auch Astrid Zebe und Daniela Meyer. Das sind die beiden finanziellen Chefredakteurinnen. Und so sehr, wie sie beide für das Thema Frauen und Finanzen brennen, genauso unterschiedlich gehen sie eben mit Finanzsituationen oder mit Finanzproblemen um. Die beste Voraussetzung, dass sie uns hier immer ihre Meinungen und Lösungen für den Alltag erzählen. Hi, ihr beiden! Diese Woche will ich von euch wissen, wie diversifiziert ist euer Portfolio und macht ihr ein Rebalancing? Und wenn ja, wie oft macht ihr das?
Hallo, ich bin Astrid. Aus meiner Sicht besteht so ein Portfolio ja immer aus zwei Komponenten. Einmal den materiellen Gütern, das ist bei mir mein Depot und auch eine Immobilie, die ich bewohne. Und dann die immateriellen Güter, das sind Ausbildung, Erfahrungsschatz und so weiter. Und mein Ziel ist es, jede Komponente so aufzubauen, dass sie mir aktuell eine Unabhängigkeit zu der jeweils anderen schafft. Und langfristig möchte ich natürlich möglichst unabhängig von der immateriellen Komponente werden, weil ich eben irgendwann nicht mehr arbeiten kann oder auch nicht will. Darum gucke ich, dass ich meinen Erfahrungsschatz, meine Kenntnisse stetig erweitere, um mich beruflich einfach breiter aufstellen zu können. Ja, und andererseits bespare ich fröhlich mein Depot. Dort bin ich breit aufgestellt, was Branchen und Regionen angeht, weil ich einfach in ja breit gestreute ETFs investiere, allerdings in Aktien-ETFs. Sprich, was die Anlageklassen angeht, könnte ich mich noch besser diversifizieren. Allerdings fühle ich mich damit sehr wohl im Moment, und ich werde mich auch langfristig defensiver aufstellen, eben dann, wenn ja abzusehen ist, dass ich das Geld brauchen werde irgendwann. Im Moment habe ich einen großen Anlagehorizont und den nutze ich auch. Und rebalancen tue ich insofern, als dass ich regelmäßig schaue, ob das für mich alles so passt. Ich musste bislang nichts umschichten oder so, weil irgendwo ein Anteil von vielleicht einer Einzelaktie, die ich auch habe, zu groß geworden wäre. Deswegen gucke ich einfach immer nur ja regelmäßig einmal im Quartal, einmal im halben Jahr etwa, ob alles noch passt für mich.
Hi, hier ist Daniela. Also ich muss sagen, dass ich vor einigen Jahren noch gar nicht gut diversifiziert aufgestellt war, denn ETFs waren damals noch gar nicht so bekannt und en vogue, wie sie das heute sind. Und ich bin deswegen mit Einzelaktien gestartet, hatte damals natürlich auch nicht so viel Geld und habe mir so eine Handvoll Einzelaktien in mein Depot gelegt, die meisten auch noch von Unternehmen aus Deutschland. Heißt, ich hatte da wirklich ein riesen Klumpenrisiko. Das ist erst besser geworden, seit ich angefangen habe, in ETFs zu investieren. Und heute habe ich zum Beispiel ETFs auf den MSCI World, auf den MSCI Emerging Markets in meinem Depot, also so die Klassiker, und habe das noch ein bisschen mit ein paar Nischen-ETFs gemischt, zum Beispiel auch einen ETF auf den DAX. Da muss man halt immer wissen, das ist wirklich nur eine Beimischung, weil auch ein ETF auf den DAX birgt ein hohes Klumpenrisiko, denn es sind immer nur 40 Unternehmen, alle aus Deutschland, also das nicht als Hauptinvestment nehmen, sondern wirklich so als Liebhaber-ETF vielleicht. Genau, das Hauptgeld fließt bei mir in die großen, breit gestreuten ETFs. Einzelaktien mache ich zudem auch immer noch sehr gerne. Das macht mir einfach Spaß. Da investiere ich in Unternehmen, die ich cool finde. Da bin ich auch mal ein bisschen mutiger oder ein bisschen risikofreudiger unterwegs mit kleineren Summen. Sowas wie Krypto oder Gold, Rohstoffe habe ich nicht in meinem Portfolio. Das mag ich einfach nicht so. Das interessiert mich tatsächlich auch nicht so wahnsinnig. Aber wer das cool findet, kann das auch sich natürlich ins Depot legen. Da ist man noch breiter aufgestellt. Ich investiere dafür noch in Immobilien. Das finde ich irgendwie eine schöne, solide Geldanlage. Das macht mir auch Spaß. Damit beschäftige ich mich auch gerne. Und insgesamt fühle ich mich so gut und sicher aufgestellt für die Altersvorsorge. An Rebalancing denke ich tatsächlich noch nicht so oft. Ich checke natürlich regelmäßig mein Depot, aber das steht eher auf meiner Agenda für später, wenn ich wirklich in Rente gehe und das Geld brauche. Aktuell gucke ich einfach nur, welche Werte sich gut entwickeln. Ich schmeiße auch mal was raus, zum Beispiel Einzelaktien, von denen ich denke, dass da nicht mehr so viel passiert. Oder kaufe neue dazu. Aber was Rebalancing angeht, mache ich ansonsten aktuell noch nicht so viel.
Zum Schluss noch unsere Top-Tipps der Woche. Erstens, Diversifizierung ist nicht nur gut für Risiko und Rendite, sondern spart auch eine Menge Zeit, weil euer Portfolio nicht so viel Arbeit macht. Zweitens, hört euch unsere Podcast-Folge zum Thema Risiko doch nochmal an. Da bekommt ihr auch viele Tipps, wie ihr euch aufstellt, und das hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf das Thema Diversifikation. Und schaut euch doch mal, wenn ihr mögt, den Instagram-Kanal Alltagsaktien an. Von dem hat Lisa im Interview schon ein bisschen gesprochen. Da stellt sie nämlich die Aktien vor, die uns im Alltag einfach so begegnen. Und es ist total verrückt zu sehen, welche Unternehmen sich hinter all den Gegenständen, die uns umgeben, so verbergen. Und ich finde, das ist einfach eine total gute Inspiration für zukünftige Investments. Zum Schluss noch unser Zitat der Woche. An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das -1 auszuhalten. Das sagt André Costolani, Börsen- und Finanzexperte. Das war's dann auch schon mit dieser Folge. Wie immer freuen wir uns über Feedback über Instagram, LinkedIn oder Mail und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.